Ja, ein schöner Psalm, ne? Der so schön davon spricht, dass Gott unsere Burg ist, unser Fels, wo wir geborgen sind. Die Gnade kommt von ihm. Dass die Schrift so halb ist, das liegt irgendwie an dem Wechsel der PowerPoint auf das System dort. Aber man kann es, glaube ich, einigermaßen lesen, ne? Okay, mein Thema soll nämlich heute sein, kann ich Gottes Arm bewegen durch Gebet? Wie ist das? Und habt ihr den Schluss des Psalms auch deutlich gehört? Der wird gerne bei Lesung weggelassen. Jeder bekommt das, was er nach seinem Tun verdient. Schwieriger Gedanke, oder? Bekommst du das, was du nach deinem Tun verdienst? Also jetzt nicht im Beruf, da verdienst du immer mehr, aber als das, was du tust, das ist klar. Aber auch in deinem Leben, ist das wirklich so, dass du von Gott immer das bekommst, was du verdienst? Ich möchte mal das dahingestellt sein lassen. Ich habe letztens ein Gespräch geführt mit jemandem und die sagte mir, dass sie eine gute Freundin hat, die sie über viele Jahrzehnte kennt. Das ist eine ältere Schwester aus unserer Gemeinde gewesen und die sagte, diese Frau hat so viel für Gott getan, die hat sich so eingesetzt für das Reich Gottes, für die Gemeinde Jesu. Und dann ist sie so schwer krank geworden. Und wir haben gebetet wie die Weltmeister. Und es wurde immer schlimmer. Und dann ist sie an dieser Krankheit auch ganz, ja, eigentlich auch elendig gestorben. Obwohl, sie hat doch sich so für Gott, sie hätte es doch verdient gehabt, dass Gott da eingreift, oder? Was haben wir verdient? Wer hat was verdient? Warum erleben die Nachfolger Christi so viel Leid? Obwohl sie treu an Gott glauben. Obwohl sie beten und glauben. Wofür dürfen wir beten? Was bewirkt Gebet? Und ich meine jetzt hier konkret Fürbitte für andere und die eigene Bitte. Wie konkret darf ich beten? Was mache ich, wenn das, wofür ich bete, nicht eintritt? Wenn Gott nicht so handelt, das, was ich mir wünsche und was auch wünschenswert wäre. Und welche Bedeutung hat mein Glaube in diesem Moment? Wir verwechseln ja manchmal auch unser Gebet mit etwas ganz anderem. Ich habe hier so ein kleines Bild mitgebracht. Das ist ja die christliche Feuerwehr, ne? Also das Haus brennt, ja, und einer... Aber die christliche Feuerwehr betet erstmal, ne? Wir müssen erstmal beten. Viel schlauer wäre es, dem zu helfen, oder? Also das meine ich auch nicht. Ja, also es geht nicht darum, etwas zu verwechseln, nämlich, dass wir konkret helfen müssen, dort, wo jemand in Not ist und nicht erstmal denken, wir müssen beten. Ich habe nichts gegen das Gebet, ja, ganz im Gegenteil. Aber zur richtigen Zeit. Ja, also, wenn jemand in Not ist, mein Nachbar ist in Not, ja, und ich sitze zu Hause und denke, oh, jetzt muss ich mal kräftig für ihn beten, wäre aber schlauer, mal rüberzugehen, ja, und dem vielleicht zu helfen, weil sein Keller gerade voll Wasser gelaufen ist und er braucht wirklich konkrete Hilfe, dann nützt das Gebet nichts. Oder? Ja, vielleicht nützt es was, aber vor allen Dingen, es nützt mir was, ich muss mich nicht dreckig machen. Ne? Das ist ja immer so beim Helfen, so eine Geschichte. Also, für mich als Pastor, ich habe für viele Menschen schon gebetet in schwierigen Situationen. Gerade auch als Pastor, als Älteste werden wir immer wieder gerufen, sozusagen in Situationen, wo Menschen an so einer Grenze stehen, weil sie vielleicht sehr krank geworden sind. Und ich habe da einige Erfahrungen gemacht. Und ich habe gemerkt, dass ich sehr glaubensvoll gebetet habe und manchmal auch ganz verzagt. Mir fällt da der Wolfgang ein. Wolfgang war Chorsänger, damals noch in Oldenburg. Und der hat uns zu sich gerufen, weil er an einer schweren Lungenerkrankung irgendwie erkrankt ist. Sehr kompliziert. Die Lungentätigkeit wurde immer geringer. Als wir ihn besuchten, konnte er eigentlich nur noch auf der Couch rumliegen. Ja, und es war absehbar, dass er an dieser Lungenkrankheit relativ zügig sterben würde. Und er hat uns gebeten und wir haben ihn dann gefragt, wofür sollen wir beten? Ja, um Heilung. Okay. Und dann haben wir, und ich habe auch um Heilung gebetet. Und ich habe schon beim Gebet gedacht, das wird nichts. Ich hatte kein Vertrauen in mein eigenes Gebet. Als Pastor. Schlimm, ne? Aber Pastoren haben manchmal auch Grenzen, ne? Grenzen des Vertrauens. Und trotzdem habe ich dafür gebetet, aber ich habe das nicht wirklich geglaubt. Und ein paar Wochen später steht der Wolfgang im Chor und singt. Vollständige Heilung. Toll, ne? Oder ich denke an Ernst. Ernst, 76 Jahre alt, Banker, so ein Typ, ne, so ein Machertyp, schwieriger Charakter manchmal, ja. Hat sich mit seinen drei erwachsenen Kindern total zerstritten, ja. Ganz frommer Typ, in der Gemeinde immer sehr aktiv und der wird auch schwer krank. Der kriegt eine Krebserkrankung und es ist absehbar, das dauert ein Jahr und dann wird er daran auch sterben. Und es wird immer weniger werden, es wird auch relativ schmerzhaft werden, das war alles völlig klar. Und er sagte zu mir, Roger, weißt du was, sein Freund nämlich, der in gleichem Alter war, sein Freund war immer so fit, ne? Der ist aus der Ostsee raus vom Baden gekommen, wollte sich das Handtuch schnappen und ist tot umgefallen. Und der Ernst sagte mir, so wollte ich sterben. Ich kann nicht leiden. Roger, das weiß der doch. Was sagst du da, ne? Ja, und dann habe ich auch für ihn gebetet. Und dieser Ernst hat sich auf den Weg gemacht, wirklich sein Leben in Ordnung zu bringen mit seinen Kindern. Das war nicht so eine Wischiwaschi-Versöhnung, die er da gemacht hat, da ging es ans Eingemachte. Und diese drei erwachsenen Kinder haben ihn nachher zu Tode gepflegt. Und relativ am Ende seiner Lebensreise habe ich nochmal mit ihm gesprochen und er hat gesagt, Roger, ich habe in dieser Zeit Gott erlebt, Jesus Christus erlebt, wie in den 50 Jahren meiner ganzen Nachfolge nicht. Für ihn war das ja noch ein Geschenk. Aber es ist auch nicht das eingetreten, was er sich vielleicht erhofft hat, nämlich geheilt zu werden. Und ein letztes. Meine Nichte Sabrina, 30 Jahre alt, Frühgeburt, vor 30 Jahren mit 1000 Gramm geboren, war schwierig, sie überhaupt durchzubringen. Ist durch den Brutkasten geistig behindert und blind geworden. Das ist nicht schlimm. Das ist schlimm, aber damit konnte sie gut leben. Und seit 6 Jahren hat sie eine sehr schwere Darmerkrankung. Und es ist so, dass sie auch an dieser Darmerkrankung wohl sterben wird, weil sie sehr, sehr selten ist. Und auch hier haben wir gebetet wie die Weltmeister. Ganze Gemeinden haben für sie gebetet. Und es ist nicht eingetreten, was wir erhofft haben. Linderung. Ihre Schmerzen werden immer häufiger. Mittlerweile ist es so, dass sie eigentlich alle 2 Tage ins Krankenhaus muss, um sich Untersuchungen ergehen zu lassen, die auch nicht angenehm sind. Gegensätzlicher können doch Erfahrungen nicht sein, oder? Kennt ihr das nicht auch? Auf der einen Seite, ja, wundervolle Gebetserfahrungen, da passiert etwas, du betest dafür und es geschieht auch und du denkst, wow. Und auf der anderen Seite, mit dem gleichen Glauben hast du gebetet und es ist scheinbar nichts passiert. Es ist nicht eingetreten, wofür du intensiv und dringlich gebetet hast. Warum handelt Gott auf der einen Seite so? Und warum handelt Gott manchmal so? Ist das nur Zufall? Ist das Schicksal? Wovon macht Gott das abhängig? Können wir da irgendwas sagen? Und wenn Gott sowieso macht, was er will, daraus könnte man ja den Schluss ziehen, aus meinen Erfahrungen. Wenn er sowieso macht, was er will, warum beten wir dann überhaupt? Für Veränderung. Kann ich wirklich den Arm Gottes durch mein Gebet bewegen? Das ist doch die Frage, oder? Das ist noch ein bisschen zu früh alles. Ja, gleich. Ich gehe. Ganz vorweg. Beten hilft. Also beten hilft immer. Das hat man sogar wissenschaftlich herausgefunden. Sogar Nichtchristen, wissenschaftliche Nichtchristen sozusagen, ja, Wissenschaftler, die Nichtchristen sind, so. Die haben das herausgefunden, dass spirituelle Menschen, die beten, ob Christen oder Nichtchristen, die haben immer einen Vorteil. Die Heilungskräfte werden mobilisiert. Ja, wahrscheinlich auch der Gedanke, dass da eine höhere Macht ist, die für mich ist, die an meiner Seite ist, die mir verhelfen kann, das hat eine unglaubliche Wirkung auf den Körper. Beten hilft in jedem Fall. Und?
Doch.
Den Widerspruch lasse ich nicht zu. Und das andere Schöne ist, auch das vorweg, Gott hört jedes Gebet. Das ist, finde ich, ein sehr ermutigender Gedanke. Gott erhört und hört nicht erhört, aber hört jedes Gebet. Für mich aber muss vorweg eine Frage geklärt werden, wenn ich nämlich auch gerade für bestimmte Dinge bete, meine Frage nämlich, und jetzt wäre der nächste Gedanke, nee, das ist irgendwie alles durcheinander. Das macht nicht. Dann lassen wir die einfach weg, die Folie. Wir lassen die weg. Die Frage nämlich, zu wem betest du? Ne, wir lassen ruhig die Folie ganz aus. Zu wem betest du? Wer ist Gott für dich? Ist es der Vater im Himmel, der dir immer grenzenlos nahe ist? Du denkst, das ist doch klar, zu wem ich bete. Ich glaube, das ist nicht klar. Oder betest du zu Jesus Christus, dein Freund, ausschließlich? Betest du zu einem Gott, der dir vielleicht Richter ist, der sozusagen jemand ist, der die größte Instanz? Ist Gott für dich vielleicht derjenige, der sozusagen die Erfüllungsgehilfe ist deiner Sehnsüchte? Dass er dir sozusagen immer darüber hinweg hilft, was du selber nicht leisten kannst oder nicht leisten willst? Wer ist Gott für dich? Wer darf er für dich sein? Was erwartest du von Gott? Weil jedes Bild, was du hast von Gott, ist immer begrenzt. Und achte mal darauf, wen du vor Augen hast, wenn du zu Gott betest. Jedes Bild von Gott ist begrenzt. Und wir haben so viele Bilder von Gott in der Bibel, im Neuen Testament. Wenn Gott immer nur der liebende Vater für dich sein darf, dann ist das eine Verengung und eine Engführung. Weil Gott ist auch der Schöpfergott, der Allmächtige, der ganz Ferne. Darf der auch für dich das sein? Ist es wichtig, was erwartest du von Gott und was darfst du von Gott erwarten? Die zweite Frage ist auch ganz wichtig. Was darfst du denn von Gott erwarten? Die beiden Dinge können nämlich ziemlich weit auseinander liegen. Was können wir aus der Bibel zu diesem Thema sagen? Nur ein paar kurze Schlaglichter. Ich erinnere mich zum Beispiel an Abraham, wie der für Sodom und Gomorra betet, ne? Für Sodom, nicht? Dass diese Stadt, die vernichtet werden soll. Und dann feilscht der Abraham mit Gott wie auf dem orientalischen Basar, ne? Und wenn nur 50 Gerechte, ja. 40, ja. Am Ende hat er ihn auf 10 runter. Ja, und jetzt ist Schluss. Oder ich denke an Jona, diesen Propheten, ja, der einen ganz furchtbaren Auftrag bekommt, nämlich, dass Ninive ja vernichtet werden soll. Und dann bekehren die sich, ne? Und Gott tut das nicht. Und der fromme Jona ist total enttäuscht. Ich wusste, dass du so ein Weichei bist, Gott. Dass du das nicht durchziehst. Jesus sagt, wir sollen bitten. Wir dürfen für Situationen eintreten. Das Neue Testament sagt, wir sollen für Regierung beten. Wir sollen für Heilung beten, all diese Dinge. Es gibt im Neuen Testament, in der Bibel, sehr, sehr viele Stellen, die uns deutlich machen, ja, wir sollen konkret beten. Ich denke aber auch an ein Gleichnis, was Jesus uns gesagt hat, was wir frommen und leider oft falsch verstanden haben oder oft falsch verstehen. Das ist das Gleichnis von der armen Witwe und dem reichen Richter. Ich weiß nicht, habt ihr das vor Augen? Ja, Jesus erzählt eine Geschichte. Da ist diese arme Witwe, deren Recht, sie kommt nicht zu ihrem Recht und sie geht zu dem Richter und sagt, hey, verschaff mir Recht. Und der Richter, der ist korrupt, dem interessiert das alles nicht. Das geht ihr völlig am Popo vorbei, was sie da will. Und dann, aber die Witwe, die ist so hartnäckig und geht immer wieder hin. Und dann sagt der Richter irgendwann mal, hey, bevor die mir die Augen auskratzt, gebe ich ihr lieber Recht. Und was haben wir Fromme daraus gemacht? So ist Gott wie der Richter. Den müssen wir weich kochen. Den müssen wir so auf den Senkel gehen, dass er uns endlich zu unserem Recht verhilft. Leute, das wollte Jesus gerade nicht sagen. Jesus sagt nämlich im Anschluss dieses Gleichnis, wie viel mehr, wenn schon dieser korrupte Richter, diese Armwitwe zu ihrem Recht verhilft, wie viel mehr wird nicht Gott euch zu eurem Recht verhelfen? Das ist ein ganz anderer Gedanke, merkt ihr das? Gott ist nicht einer, den wir weich kochen müssen. Wir können ihn noch nicht mal weich kochen. Kannst du das aushalten? Kannst du das aushalten, dass du Gott nicht weich kochen kannst? durch dein Gebet, wie du betest, wie oft du betest. Jesus sagt, Gott ist euer Papa. Und wie viel mehr wird euer Papa oder ihr, wenn ihr Väter seid, Mütter seid, werdet ihr eurem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Nee, ne? Oder macht ihr das schon mal? Ich würde sagen, dann wäre das vielleicht noch ein Gemeindethema hier. So. Da solltet ihr mal drüber reden. Würdet ihr das machen? Nein. Und Jesus sagt, wie viel mehr, wenn ihr das schon nicht mit euren Kindern tut, wie viel mehr wird dann euer Papa im Himmel euch Gutes geben, wenn ihr um Gutes bittet? Leute, das ist eigentlich ein Skandal. Für alle Religionen ist das ein Skandal, dass Jesus Gott als Papa darstellt. Aber so nahe will er uns kommen und so viel Gutes können wir von ihm erwarten. Also, Gott hört jedes Gebet, aber er erfüllt nicht jeden Wunsch. Und damit befinden wir uns in einer Spannung. Und diese Spannung, die können wir nicht auflösen. Wenn Gott alles weiß, wenn er Gutes geben möchte, du ihn um Gutes bittest, wie kann er dann dir Dinge vorenthalten? Das ist die Spannung, ne? Dieses Kind erwartet etwas Gutes von euch. Und ihr enthaltet es ihm vor. Schwierig, ne? Brot nicht, ne? Aber wenn euer Kind krank ist, würdet ihr es Medizin vorenthalten? Nein, ne? Auf keinen Fall. Und trotzdem erleben wir das. Erleben das Menschen, dass sie in schwierigen Situationen sind und sie bitten Gott um etwas Gutes und sie bekommen es nicht. Leute, das ist eine Spannung, aus der kommen wir nicht heraus. Und es gibt viel zu viele christliche Bewegungen und Theologien, die versuchen, diese Spannung aufzulösen, und zwar einseitig aufzulösen. Sie versprechen uns irgendwelche Systeme, irgendwelche Gedanken, die uns davor bewahren, sozusagen diese Spannung aushalten zu müssen. Und sie hören damit auf, wenn du solche Lösungen dir aneignest, hörst du auf, damit Gott Gott sein zu lassen. Das ist der eigentliche Gedanke. Gott Gott sein zu lassen, weil Gott entscheidet darüber, wann er was tut. Und nicht du. Nicht wie du glaubst. Nicht wie du dich verhältst. Was sind das für Lösungen? Manche sagen, durch Krankheit, durch solche schwierigen Situationen, das sind Erziehungsmaßnahmen Gottes. Ah, es ist schön, dass dieses Kind da ist, ne? Aber es geht jetzt. Aber muss ich wir können es uns weiter vorstellen. Diese liebevollen Eltern würden ihr Kind nicht die Hand nehmen und auf eine Herdplatte legen, so nach dem Motto, jetzt musst du mal was lernen, Kind. Und das geht nur über Schmerzen. Würdet ihr das machen? Nein. Das ist gut. Ich bin beruhigt. Das würde keiner machen. Das ist schwarze Pädagogik, würde ich fast sagen, ja. Oder mangelndes Vertrauen. Ne? Das ist auch so ein schöner Gedanke, ne? Du hast mangelndes Vertrauen. Du glaubst nicht genug. Du vertraust Gott nicht genug. Leute, was sagt Jesus zum Thema Glauben und Vertrauen? Ja, genau. Wie groß soll unser Senfkorn sein? Ja, das habe ich schon gesagt. Glaube sein? Senfkorn. Und das Interessante ist, dass Jesus auf die Frage nämlich antwortet, also auf die Bitte, es ist eine Bitte. Die Jünger Jesu sagen nämlich, Jesus, schenk uns mehr Glauben. Die denken nämlich in groß, größer am größten. Wenn ich den großen und größten Glauben habe, dann kann ich um alles bitten und dann wird es passieren. Und was sagt Jesus? Senfkorn. Er karikiert das Denken und sagt, es geht doch nicht um euren großen Glauben. Glaubt ihr tatsächlich, dass ihr durch euren Glauben Gottes Arm bewegen könnt? Nein. Senfkorn reicht. Wer hat Senfkornglauben? Ich habe Senfkornglauben. Danach ist nicht mehr viel da, ne? An Glauben. Wir brauchen nicht mehr. Oder Sünde. da ist noch Sünde. Leute, ich habe das alles erlebt. Ich erlebe das immer wieder in der Seelsorge und ich habe das bei meiner Schwester, ja bei meiner Nichte erlebt, dass meiner Schwester tatsächlich gesagt wurde, weil Sabrina nicht, so heißt sie, nicht gesund wird, ist da noch Sünde. Ja, das passiert in unseren frommen Kreisen. Auch heute noch. Das ist nicht von Arno Tobak. Und ich weiß nicht, wie du geprägt worden bist. Was sagt Jesus denn zu derjenigen, zu den Leuten, die die Ehebrecherin, die sind ja mehrere, ne? Aber gut, Ehebrecherin, die soll ja gesteinigt werden, ne? Was sagt er diesen schönen Satz? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, und das wirft keiner. Wer ist hier ohne Sünde?
Jesus, ja.
Wer ist hier ohne Sünde? Aha. Und ab welcher Sünde kann Gott dann nicht mehr handeln? Hast du da eine Liste? Bei einer Lüge, ja, da kann er noch handeln. Beim Klauen, da wird es schwierig. Leute, das ist doch ein Versuch, uns Gott gefügig zu machen. Wir meinen tatsächlich, ich meine nicht, dass ich durch mein scheinbar mehr oder weniger sündloses Leben irgendwie besser dastehe und dadurch Gott bewegen könnte, zu handeln als jemand anderes hier, oder? Gott schlägt uns das alles aus der Hand. Ich wünsche euch das, dass ihr diesen Lösungen nicht nachgeht. Sie sind einfach. Aber sie bewirken eigentlich nur Folgendes, dass wir Gott nicht Gott sein lassen. Dass wir tatsächlich meinen, durch unser Leben, durch unser Handeln, durch meinen Glauben, den ich leiste, in irgendeiner Form Gott bewegen zu müssen, zu können. Im Sinne von, Mensch, du siehst doch, wie anständig ich bin. Ich habe diese Krankheit nicht verdient. Der ja, nicht? Das ist ja der andere Gedanke, der dahinter steckt. Wer hat denn das verdient, krank zu werden? Leute, aus dieser Spannung kommen wir nicht heraus. Dass Gott sich ohnmächtig macht in dieser Welt. Gott beschränkt sich in dieser Welt. Können wir diesen Gedanken aushalten? Den gilt es aber auszuhalten, weil Gott das auch aushält. Er kommt in diese Welt, er, der Allmächtige, in Jesus Christus, du hast so schön auf das Kreuz gezeigt, in Jesus Christus. Und wie kommt er denn? Er kommt ohnmächtig. Er lässt sich ohnmächtig gefangen nehmen. Er lässt seine Leute, sagt Jesus, ich lasse euch wie die Schafe unter den Wölfen zurück. Er lässt seine Leute das Kreuz auf sich nehmen. Er bewahrt uns nicht vor Schaden, trotz aller Gebete und Hoffnungen. Gott beschränkt sich hier in dieser Welt, weil sie noch nicht der Himmel ist. Ist das für euch ein frustrierender Gedanke? Nö, ne? Für mich auch nicht. Die Bibel sagt, die Welt lebt im Argen, weil sie von Gott getrennt ist. Aber die Liebe Jesu kommt in diese Welt und verändert diese Welt. Wann? Jetzt. Das Reich Gottes beginnt, hat schon begonnen und ist mächtig unter uns. Wann wird das Reich Gottes vollendet? Erst wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin gilt es auszuhalten, dass jetzt schon das Reich Gottes da ist, dass jetzt schon Jesus schon handelt, aber dass er es auch aushält, dass Dinge geschehen, die nicht mit ihm und seiner Liebe und seinem Wesen übereinstimmen. Gott hält das aus. Und er leidet viel mehr als wir. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir als Christen in dieser Welt auch haben. Das heißt es vielleicht manchmal, das Kreuz auf sich zu nehmen, das auszuhalten. Dass es Dinge gibt in dieser Welt, die nicht verändert werden zum Guten. Das ist, wenn man das persönlich erlebt, schmerzhaft. Das kann einen zerreißen. Und ich kenne nicht wenige Christen, die über schwierige Situationen ihren Glauben verloren haben sogar. Auch dieser Gedanke. Deswegen kommen solche Dinge nie von Gott. Die Bibel sagt eindeutig, nur gute Gaben, nur vollkommene Gaben kommen von Gott. Das darf ich von ihm erwarten. Keine Krankheit, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei kommt von Gott. Das gehört nicht zu seinem Wesen. Und das gibt mir Kraft, in schwierigen Situationen auch auszuhalten. Zu sagen, okay, Gott, offensichtlich veränderst du das, die Situation meiner Nichte nicht. Und trotzdem halte ich an dir fest, weil du der liebende Vater bist. Und du wirst dein Reich zur Vollendung führen, wann du es für richtig hältst. Und trotzdem bist du mein Gott. Ich komme zum Schluss. Was hat uns Jesus versprochen? Ein Leben in Saus und Braus? Schmerzfrei? Ohne Leid? Ohne Krankheit? Ohne Verzweiflung? Hat uns Jesus das versprochen? Nein. Dann sollten wir auch nicht diese Erwartung an ihm hegen. Aber was hat er uns versprochen? Nämlich eine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, mit Jesus, mit Gott leben zu dürfen, schon jetzt. In allen, in dem auch wo Zerbruch ist, darf ich die Herrlichkeit Gottes erleben in meinem Leben, jetzt schon. Und das ist für mich etwas ganz Fantastisches, Großartiges. Gott ist schon in meinem Leben, in deinem Leben. Und er schenkt dir Kraft, er schenkt dir Trost und er schenkt dir Geborgenheit, Sicherheit, Gelassenheit, trotz aller Brüche und den Dingen, die du gerne verändert haben möchtest. Ich wünsche dir das, dass du das aushältst, diese Spannung, dass Gott schon da ist mit all dem, was zu ihm gehört, mit seinem ganzen Wesen. Der Heilige Geist ist schon in dir, wenn du an Jesus glaubst. Und es aushältst, dass es Dinge gibt in deinem Leben, die nicht zum Guten verändert werden. Beides gehört zu unserem Leben. Und ich wünsche dir das, dass du darüber hinaus nicht frustriert bist, sondern dass du trotzdem kraftvoll betest und von Gott etwas erwartest und sagst, ich möchte, dass du meine Nichte heilst und das möchte ich immer noch. Aber ich halte es aus, dass du das nicht tust. Weil du bist Gott. Und ich bin dein Kind und ich bin dein Geschöpf. Und ich vertraue dir, dass du in allem doch zu deinem Ziel kommen wirst. Auch mit meiner Nichte. Vielleicht hast du andere Menschen gerade vor Augen oder vielleicht bist du gerade selber in so einer Situation. Gott segne dich darin. Amen.